Voetballerij. Die Der Tour Sports Footballerei. Der Fan Travel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Der Tour Sports Footballerreise, dem Fan Travel Podcast. Hier in diesem Format geht es um zwei Leidenschaften in einem: American Football und das live vor Ort in den USA. Die Faszination NFL hautnah spüren, die Städte, die Stadien, das Tailgating, den American Way of Life selbst erleben. Im Footballerreise Podcast hört ihr Erfahrungsberichte aus erster Hand und bekommt wertvolle Anregungen und Tipps, falls ihr auch selbst mal für NFL-Spiele nach Amerika reisen wollt. Ich bin Kutsche, selbst großer NFL-Fan und Stadion-Groundhopper. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute in Episode 4 geht es nach Boston zu den New England Patriots, dem besten NFL-Team in diesem Jahrtausend, gemessen an den gewonnenen Super Bowls, ins Foxborough Stadium, dem jahrelangen Zuhause von Tom Brady, Bill Belichick, Rob Gronkowski und Co., nach Massachusetts, in den Nordosten der USA, rein in den Indian Summer. Bei mir ist Frank, langjähriger Patriots-Fan und Mitglied der Trash Talk Patriots Podcast Crew. Moin, Frank.
Einen lieben Gruß in die Runde.
Cool, dass du dabei bist, Frank. Kurz einleitend, seit wann bist du Patriots-Fan? Wie ging das alles los bei dir?
Also ich bin schon Football-Fan seit, ich sag jetzt mal, Mitte der 80er Jahre, kleiner Stöpsel. Dann hat man aber noch die Sportbild geblättert, um das Ergebnis zu finden von der letzten Woche. Wenige werden sich erinnern an diese nicht digitale Welt. Lassen wir mal das erste Team weg. Einige können sich vielleicht vorstellen, es gab nur ein, zwei Teams in den 80ern, die groß und gut waren, und die sucht man sich natürlich auch aus. Ich habe dann lange kein Team gehabt und bin dann tatsächlich beim Draft 2010 auf die Patriots gestoßen, mit ihrer Spielweise der Double Tight End Offense. Damals wurde gedraftet Rob Gronkowski und der verstorbene Aaron Hernandez. Und das hat mich einfach so gefesselt, diese Spielweise, dass ich zum Die Hard Fan der Patriots geworden bin. Das war so, wo ich endgültig bei ihnen war. Ich habe schon den ersten Super Bowl als Underdog gegen die Rams, da habe ich ihnen die Daumen gedrückt, aber es reichte noch nicht, um richtiger Fan vom Team zu werden. Das hat dann erst die Double Tight End Offense geschafft.
Und seitdem bist du ja auch regelmäßig drüben. Wie oft warst du schon im Foxborough Stadium, im Stadion der Patriots, live vor Ort?
Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe fast genauso viele Auswärtsspiele wie Heimspiele besucht. Von daher im Foxborough Stadium, also selber im Gillette, ich würde mal sagen so 10 bis 15 Mal. Ich wollte eigentlich die Tage nochmal durchzählen, bin aber drüber hinweggekommen.
Alles klar. Also, du weißt, wovon du sprichst hier in diesem Podcast. Ihr sollt euch ja natürlich unterhalten fühlen, aber auch was lernen. Deswegen haben wir immer feste Rubriken. Ihr kennt das hoffentlich mittlerweile, die da lauten: Wie lief die Organisation? Wie war die Anreise? Wie verrückt war das Tailgating? Wie laut war es im Stadion? Wie faszinierend ist die Stadt? Wie schmeckte das Essen? Wie lauten die besten Tipps? Und wir lassen euch nicht allein, ganz im Gegenteil. Gemeinsam mit Der Tour Sports veranstalten wir in diesem Jahr ja drei Footballerreisen für größere Gruppen, nämlich nach New York, nach Kansas City und nach Florida. Genaueres können wir euch erzählen, sobald der NFL-Spielplan für die Saison 2025 veröffentlicht wird. Und das ist ja heute am 14. Mai der Fall. Bis Ende Mai, also in den nächsten zwei Wochen, werden wir euch dann diese drei NFL-Reisen konkret anbieten. Fest steht jetzt jedenfalls schon um die Flüge, die Hotels, die Tickets für die Spiele, die Transfers von A nach B. Um all das kümmert sich Der Tour Sports. Die sind nämlich die Nummer eins darin, mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und Ganz wichtig für alle Patriots-Fans, die gerade zuhören, als Reisepartner von den New England Patriots in der Dachregion wird DerTour Sports auch eine exklusive Fanreise, ein unvergessliches Fanerlebnis direkt im Herzen von Foxborough anbieten. Inklusive Übernachtungen im Hotel direkt am Patriot Place, nur wenige Schritte vom legendären Gillette Stadium entfernt. Im Paket enthalten sind ein Ticket der besten Kategorie, Flug, Hotel, Flughafentransfer, Eintritt in die beeindruckende Patriots Hall of Fame sowie zur Tailgate Party. Dazu echte Insider-Infos rund um das Team und die Spieltage. Über all das werden Frank und ich in den nächsten Minuten natürlich auch sprechen. Für alle, die noch tiefer eintauchen möchten, bietet DerTour Sports ein Premium-Reisepaket mit besonderen Zusatzleistungen an. Auch dazu gibt's in Kürze noch mehr Infos. So, jetzt geht's mit euch zusammen nach Boston. Wir starten unsere erste Kategorie.
Wie lief die Organisation?
Wie gehst du denn immer vor, Frank? Du wirst wahrscheinlich auch als allererstes logischerweise auf die Veröffentlichung des NFL-Spielplans warten, um dann zu gucken, welche Woche, welches Wochenende sich für deine Trips nach Amerika am besten anbieten, oder?
Ganz genau. Das ist ja so Mitte Mai rum immer der Zeitpunkt, wo der Spielplan herauskommt. Und dann suche ich mir eigentlich immer so Kombos aus, wo gegebenenfalls zwei Heimspiele nacheinander liegen oder ich sag mal zwei Auswärtsspiele nah beieinander. Es kann ja sein, dass wir in New York, in Buffalo spielen und dann die Woche drauf nochmal zu Hause, dass ich mir daraus so eine Route bauen kann, womit ich immer eine kleine US-Reise anhängen kann, um auch ein bisschen was vom Land zu sehen.
Und dann hast du, sagen wir mal, drei Spiele im Idealfall gescannt. Dann ist wahrscheinlich deine Empfehlung auch rechtzeitig, sich um Flüge und Hotels zu kümmern, ne?
Auf jeden Fall. Also der frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern auch in der Regel das günstige Flugticket. Natürlich gibt es immer mal wieder, Time oder Zeiten, wo dann Angebote sind, wo man dann auch ins Blaue hinein irgendwie was bucht, habe ich auch schon gemacht, dass ich sag mal im März dann irgendwie ein Angebot war von, boah, ich weiß gar nicht, 399 Euro oder so ein Flug, und wo ich dann sage, Mensch, dann mache ich 2,5 Wochen, also ich sag mal einen Mittwoch hin und einen Dienstag zurück oder sowas und dann über 3 Wochenenden, damit ich ein Thursday Night gegebenenfalls mitnehmen kann, aber auch noch ein Monday Night Spiel, und dass ich dann ab bis Boston gebucht habe und mich überraschen lassen habe, ne? Dass häufig dann in der Zeit auf was lag und neben Football das dann eben auch mit anderen Sachen verbunden habe.
Du wohnst, glaube ich, in Hannover, wenn ich ganz genau. Das richtig weiß, ne? Also, Aber es ist eigentlich egal, weil Flüge nach Boston gibt's aus jeder deutschen großen Flughafenstadt. Oder ist das kompliziert, dorthin zu kommen?
Nee, überhaupt nicht. Da gibt's ja tägliche Flüge, ich würde sogar sagen mehrmals. Und da gibt es ja diese, ich sag mal, Fluggesellschaften, die über London, Amsterdam, Paris gehen. Ich weiß nicht, also Air France hat den Hub dann in links und so weiter. Und da gucke ich dann, dass ich Flüge ab Hannover über diese Hubs dann halt in die USA kriege. Und da sind auch häufig günstige Angebote. Ich bin auch schon mit anderen Fans zusammengeflogen, wo wir uns dann ab Frankfurt getroffen haben. Also Zug zum Flug ist dann ja auch kein Problem. Und dann kriegt man in der Regel auch einen Direktflug. Nur, ich sag mal, wenn ich von Frankfurt dann nochmal 2,5-3 Stunden mit dem Zug nach Hannover fahre, dann kann ich auch die 1,5 Stunden irgendwie Zwischenaufenthalt in einer der genannten Städte verbringen. Ich versuche immer, dass ich nicht erst nach Osten gehe, bevor ich nach Westen fliege. Also es gibt dann ja auch zum Beispiel über Istanbul oder sowas das Ganze. In Süden geht noch, also ich bin auch schon mit Swiss über Zürich geflogen. Das muss aber jeder für sich entscheiden, ne? Also da gucke ich, dass ich dann nicht die letzten 20 Euro raushaue und darf, oder also spare im Sinne von raushauen, und um ja dann erst weit in Osten zu fliegen, bevor ich dann nach Westen rüber und die ganze Strecke nochmal zurück. Also wenn es sich dann 7 Stunden länger mein Trip ist, dann lohnt sich das auch nicht. Also da in der Kürze liegt die Würze, um wieder was zu bedienen. Das kann ich auch immer empfehlen. Der Flug ist nicht super anstrengend, aber ich sag mal so, nach 6-7 Stunden hat man auch keine Lust mehr. Dann möchte man auch wieder aussteigen und von daher ist der größere Gewinn die schnelle Verbindung als der günstige Preis.
Aber auch immer ein bisschen Puffer einplanen, also jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde von Flug A zu Flug B, weil das Gepäck soll ja auch mit, oder?
Auf jeden Fall, aber die bucht man ja in der Regel nicht einzeln, sondern das Gepäck wird ja dann durchgecheckt. Wenn ich dann, ja, wie gesagt, den nehmen wir mal Air France, haben wir jetzt als Beispiel gemacht, können wir auch durchspielen, unbezahlte Werbung, ich habe mit denen nichts zu tun, dann fliegt man über Paris und checkt ja in Hannover ein und sieht sein Gepäck ja erst wieder in Boston. Man muss das ja nicht abholen und dann mitnehmen, sondern wenn ich den Gabelflug dort buche, dann wird das ja durchgecheckt und die sind dafür verantwortlich und gucken schon, dass sie dementsprechend Luft einplanen, damit das möglich ist.
Und fliegst du in der Regel alleine oder hängst du auch immer noch an anderen Menschen, weil ihr immer irgendwie in einer Gruppe fliegt?
Sowohl als auch. Also mein längster Aufenthalt war mal 11,5 Wochen in den USA. Das war Road to Super Bowl 49. Da bin ich von Anfang November bis Ende Januar da gewesen und bin dann nur zum Super Bowl wieder in Deutschland gewesen. Hab unter anderem AFC Final gegen die Colts im Stadion erlebt. Davor die Divisional Round, nee, das ist die Divisional Round, die Wildcard Round. Rede ich mich gerade um Kopf und Kragen?
Erst kommt die Wildcard, dann kommt die Divisional.
Ja, dann war es die Divisional und AFC, genau, auf jeden Fall gegen die Ravens. Wo wir, naja, ich komme schon zum Inhalt, das lassen wir mal für später, eventuell fragst du danach. Ansonsten macht das Lust auf mehr. Auf jeden Fall, wenn ich 11,5 Wochen fliege, dann fliege ich in der Regel alleine, weil es wenige Leute gibt, die genau dieselben 11,5 Wochen frei haben. Und dann geht es natürlich darum, über die Jahre habe ich natürlich auch ein paar Kontakte in den USA, dass ich dann mit denen zu den Spielen gehe und da vor Ort mich mit denen treffe.
Gut. Letzte Frage zur Anreise. Esther, das sollten wir in jedem Podcast thematisieren, haben wir bislang auch. Also dieses Schreiben, dass man sich einmal anmeldet, dass man kommt, dass man in die USA reisen möchte, hatten wir hier schon oft, ist heutzutage total schnell. Das Ausfüllen dauert maximal eine Viertelstunde und ja, in der Regel bekommt man eine Stunde später auch schon eine Mail, dass es klappt. Aber wie ist es an der Border? Also hattest du da schon mal Probleme? Der amerikanische Grenzbeamte, die amerikanische Grenzbeamtin löchert einen ja gern, was man hier möchte. Oder kommt mal, hattest du da nie Probleme irgendwie an der Grenze?
Nee, also zum Esther noch eins. Es gibt viele Seiten, die diesen Dienst anbieten für großes Geld. Das heißt so Vermittlungsagenturen. Man sollte darauf achten, dass man bei der offiziellen Seite, das ist immer .gov, also Government, dass man bei denen ist und dann kostet auch, was ist es im Moment, 27,50
Dollar, glaube ich.
Irgendwie um den Dreh. Und es gibt viele Trittbrettfahrer, wenn man einfach nur Esther eingibt, dass die Top-Angebote bei Google immer Agenturen sind, die einen dafür anmelden und dafür Kohle kassieren. Das ist vielleicht so der Tipp, da immer drauf zu achten, dass man auf der offiziellen Seite ist, dann ist man am preisgünstigsten da und kann auch sicher sein, dass das alles klappt. Einreitprobleme, nein. Die sind immer ein bisschen grimmig dreinguckend, aber wenn man dann schon in Fanware oder so da steht und sagt, man will Patriot-Spiele besuchen und aus Deutschland, das ist ja ein Ding, dann bricht man schon ein bisschen das Eis. Es hilft, wenn man recht flüssig Englisch spricht. Dann sind sie etwas gesprächiger und etwas lockerer drauf, ohne dass sie einen jetzt richtig ärgern. Ich war auch schon mit jemandem drüben, der hat kein Wort Englisch gesprochen und da ich wieder Einreisender war mit einem gültigen Esther und er erst Täter, mussten wir an getrennten Schlangen rein und der ist auch locker durchgekommen. Ne? Der grinst dann freundlich und sagt, I don't understand und dann ist er drin. Wenn man seine Hotelbuchung nicht komplett durchgebucht hat, die wollen ja immer wissen, wo man ist am Anfang, dann ist es ein bisschen was heißt schwieriger, dann gibt man in der Regel eine Privatadresse an. Dann gucken die immer so ein bisschen, warum, was, warum kennen sie den, woher? Und ja, man muss halt Geduld haben, freundlich gucken und dann geht das auch. Also ein richtiges Problem habe ich da noch nicht bekommen. Die Zeiten waren aber auch andere, als ich gereist bin. Ne? Also ich war das letzte Mal hier zur Brady Ceremony 24 jetzt drüben im Juni. Da gab es noch eine andere Regierung. Ne? Jetzt hört man ja immer mal wieder, dass es da problematischer wird. Und für die Zukunft kann ich sagen, freundlich bleiben und dann klappt das schon.
Genau, und einfach ehrlich sein, dass man hier zum Football gucken darf. Komm Frank, wir beide besteigen jetzt mal das Flugzeug. Wie war die Anreise? Also ich glaube, den Flug an sich müssen wir nicht groß thematisieren. Von Deutschland aus in den Nordosten der USA zu gelangen, ist jetzt nicht ganz so anstrengend und zeitintensiv, wie zum Beispiel an die Westküste zu fliegen. Du hast es gesagt, das Gepäck wird bei allen Fluggesellschaften durchgecheckt. Eine Menge Fluggesellschaften fliegen rüber. Was mich aber nochmal interessieren würde, was ist denn deiner Meinung nach die beste Zeit, um nach Boston zu fliegen? Ich habe eben schon den Indian Summer angesprochen, also dann ist es sehr bunt, die Blätter an den Bäumen, in den Büschen und so weiter, das ist sehr hübsch, aber man will natürlich ja irgendwie auch gute Spiele sehen, also da oben ist es auch kalt, bist du dann immer ein Freund davon, relativ zügig nach Saisonstart rüber zu fliegen oder ist es auch gut aushaltbar, da im Dezember ein paar Tage zu verbringen?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also man sagt ja, dass auch Boston oder die Gegend keine richtige Jahreszeiten kennen. Das wankt sehr stark. Ne? Also du kannst im Anfang November 70 Zentimeter Neuschnee haben und drei Wochen später wieder knapp 20 Grad. Ich würde es mit norddeutschem Wetter ein bisschen vergleichen. Ne? Also ich sag mal so alles so bis Kassel runter, bis hoch jetzt nicht direkt, eine steife Brise von der Küste. Dann kann man das vergleichen und da haben wir ja auch mal Kapriolen, wo es das eine Jahr so ist, das andere so. Generell kann man sagen, dass der Indian Summer sich auch ein Stück weit nach hinten verschiebt. Klimawandel sei Dank. Das heißt, ich habe da auch schon im T-Shirt im Mitte November Spiele gesehen. Man muss dann halt nur gucken, wenn die Sonne weggeht, dann wird es natürlich sehr schnell recht frisch. Aber wenn man so den Tag über da draußen ist, dann habe ich auch schon Mitte November da mit 30er Sonnencreme gestanden. Könnte ich natürlich sein, dass ich Hauttyp 1 bin und auch sehr dazu neige. Aber das steht auf meinem Blatt Papier.
Wie weit, für Menschen, die es auch nicht wissen, ist Foxborough, also das Gillette Stadium, dann nochmal von Boston entfernt? Also wenn du durch die Sicherheitskontrolle durch bist, dein Gepäck in der Hand hast, was ist deine Empfehlung, wenn man sich ein Patriot-Spiel angucken möchte? In Boston direkt bleiben und zum Spiel rausfahren, weil das gut geht? Oder ist das doch zu weit und man sollte seine Zelte rund ums Stadion aufschlagen?
Grundsätzlich gehüpft wie gesprungen. Wenn man, also ich habe schon in Foxborough mehr oder weniger in Steinwurfnähe zum Stadion gewohnt eine Woche und bin dann halt mehr oder weniger mindestens jeden zweiten Tag nach Boston reingefahren. Es ist mit dem Auto und Mietwagen ist dann so gut wie Pflicht. Das geht kaum ohne in der Region. Also in der Region im Umfeld zu den Spielen hin. Es fährt ein Zug, der ist irgendwie 3 Stunden vorher kommt er an und 30 Minuten hinterher fährt er wieder weg. Da ist man dann ziemlich gebunden an diese Zeit und auch
und
an das Erlebnis.
Und der wird auch recht voll sein, oder?
Ja, aber ich habe ihn jetzt noch nie erlebt, dass er ausgebucht war und im Sinne von vom Hörensagen, weil gefahren bin ich ihn auch nur einmal, weil die Empfehlung halt ist, dass nun ist so Sachen wie Uber oder Lyft sehr groß und mittlerweile gibt es am Stadion sogar extra Zonen für Uber und Lyft Pickups, dass man auch nach dem Spiel sich holen kann. Ist natürlich recht preisintensiv dann wieder, weil die natürlich wissen, dass da richtig Remi-Demi ist und die dementsprechend die Preise gestalten.
Aber also, wie weit ist denn das? Also vom Boston Airport, nehmen wir mal an, zum Stadion.
Vom Flughafen selber, ich würde sagen, eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde ist man schon unterwegs. Also ich habe es jetzt noch nie gemacht, dass ich angekommen bin und zum Spiel gefahren bin, sondern immer ein, zwei Tage Vorlauf, schon alleine, weil es mit den Flugverbindungen sonst schwierig wird, ne? Also ich sag mal, wenn dann vor Ort 13 Uhr Kickoff ist, dann bist du ja in der Regel noch nicht da. Das heißt, es sei denn, du bist über Nacht geflogen, ist dein Tag riesenlang. Nicht, dass du da im zweiten Viertel auf deinem Sitzplatz einpennst. Vor allem, wenn du beim Tailgating doch noch irgendwie ein, zwei Hülsen geknackt hast.
Also, wenn man rechtzeitig da ist, fühle ich, was du sagst, dass man nicht direkt aus dem Flieger dahin fährt, logischerweise, auch wenn es auf dem Gelände, glaube ich sogar, wie du schon sagtest, ein großes Hotel gibt.
Ja.
Aber das bedeutet, also man muss so mit dem Mietwagen eine Stunde einplanen, um dann aus Boston, von mir aus auch Downtown Boston, zum Stadion zu kommen.
Genau, also der Flughafen ist ja recht nördlich in Boston und man muss halt durch die ganze Stadt erstmal. Und das ist schon mal der schwierigste Weg. Wenn man aus Boston selber raus ist, auf dem Highway, dann geht es. Es ist natürlich stark frequentiert an Spieltagen und verzögert sich auch nochmal. Ne? Also da ist je nachdem, wie früh man dran ist, mehr oder weniger Luft, aber da sollte man schon ordentlich Puffer einplanen, vor allem wenn man ja dann dementsprechend noch am Tailgating teilhaben will.
Und was kostet, also wir wissen das ja alle, das Parken in Amerika rund um Footballspiele ist Luxus, also wenn man mit dem Mietwagen hinfährt, was muss man da dann nochmal einplanen, um sein Auto überhaupt nur abstellen zu dürfen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich sag mal, je näher, desto teurer natürlich. Das startet mit $10 bis $15, alles auf dem Weg, Parkplätze, ich sag mal, dann ist da irgendein Liquor Store, der da nebenbei sein Tailgating anbietet, wo du dann noch 30 Minuten zu Fuß laufen musst, und wenn du nah dran bist, dann kosten die dann auch schon mal $50 bis $70, der Parkplatz. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was die Patriots aufrufen für den Parkplatz. Da habe ich noch nie gekauft. Das Einzige, was ich sagen kann, es gibt ein Lot für Late-Checkouts. Es gibt kostenlose Parkplätze zu den Spielen. Die sind also bei den offiziellen Parkplätzen recht abgelegen, rechts vom Stadion. Ich vergesse mal, welches es ist. Ich wollte gerade sagen H31, aber das ist der ehemalige Fanblock von Hannover 96. Von da habe ich da eine falsche Assoziation. Im guten alten Niedersachsenstadion. Auf jeden Fall auf der Homepage gibt es das. Da kann man, man muss dafür auch ein Ticket bestellen, sich bei so einer App, ParkWiz, die weiß ich zum Beispiel, registrieren und dann hat man ein $0 Parkticket. Da kann man drauf parken und verpflichtet sich halt, also der öffnet erst 2 Stunden nach Abpfiff. Ne? Also man muss, man hat dann, da gibt es so eine Halle, wo man noch hingehen kann, da gibt es so kleine Snacks und dann kann man die Pressekonferenz auf Bildschirm verfolgen, im Cross-Pavillon heißt es, glaube ich. Und man verpflichtet sich halt noch 2 Stunden da zu bleiben, um die Abfahrt ein bisschen zu zerren.
Aber das ist ja ganz fair eigentlich. Also wir Europäer kennen das ja eh, dass man eigentlich bis zum Ende des Spiels bleibt, im Gegensatz zum Amerikaner. Das finde ich jetzt echt ein faires Angebot.
Auf jeden Fall. Es ist dann halt ein bisschen schwieriger, ich sag mal, bei so einem Thursday Night Game oder so. Ne? Es gibt ja dann rund ums Stadion diesen ganzen Foxborough Place da, wo dann noch Restaurants sind. Wenn ich jetzt das 13 Uhr Spiel besucht habe und dann das 4.30 Uhr Spiel, dann gehe ich halt in eine Bar um die Ecke, bestell mir was, habe im Stadion nicht so viel gegessen und gucke da noch die zweite Rutsche von den Spielen auf Leinwänden und geh danach zum Auto und fahr zurück. Das ist eigentlich so ein beliebtes Ding. Schwieriger ist es eben bei den Nachtspielen, gerade so Thursday Night, da wollen die natürlich zumachen. Da muss man dann schon ein bisschen, ich sag mal, um 22:30 oder sowas ist das Spiel vorbei und dann wollen die um 0 Uhr spätestens zumachen. Die fegen dich dann raus aus dem Laden. Aber ich habe es auch schon häufig erlebt, dass sie dann das schon eher geöffnet haben, weil der Abfahrverkehr eben abgeflossen ist. Weil viele, ich sag mal, Anfang viertes Viertel, Mitte viertes Viertel, wenn das Spiel entschieden ist, auch schon gehen, egal in welche Richtung.
Komm, wir spielen das Spiel weiter, Frank. Wir sind gelandet, wir sind ins in Richtung Foxborough gefahren. Wir haben diesen Umsonst-Parkplatz genommen, weil wir es gerne mögen, irgendwie noch ein Scheidebier zu trinken nach dem Spiel. Und jetzt erleben wir, was dort vorm Spiel so rund ums Foxborough Stadium so abgeht.
Wie verrückt war das Tailgating?
Zum Start, Frank. Du hast es jetzt auch schon mehrfach angeteased. Es ist nicht nur das Stadion, also zum Beispiel im Vergleich zu den Kansas City Chiefs, da steht einfach nur das Stadion, rundherum ist ein riesen Parkplatz, das war's, sondern zum Foxborough Stadium, zum Gillette Stadium gehört auch noch ein Hotel und ein Einkaufscenter, richtig?
Ja, genau. Einkaufscenter, Einkaufsstraße, würde ich es sogar nennen. Da kann man viel erleben. Dann gibt's ja, also die Patriots haben da vorher auch eine Riesensache aufgebaut. Mittlerweile gibt's den Leuchtturm, der in die Höhe ragt, wo man rauffahren kann. Jetzt muss ich natürlich sagen, Klammer auf, nicht an Spieltagen, Klammer zu. Du kannst die Patriots Hall of Fame besuchen an Spieltagen. Da gibt's dann natürlich nur begrenzte Tickets, aber wenn man früh da ist, kann man auch da noch rein. Der Pro Shop ist offen, der riesengroß ist, wo man was machen kann. Es gibt ja das eigentliche Foxborough drumherum. Es gibt Parkplätze, die sind sehr nördlich. Da gibt's dann noch mal andere Shops, wo man auch einkaufen könnte. Und dann gibt's diese klassische Straße, da geht man ja so lange Treppen hoch und dann ist eine ewig lange Straße hoch bis zu diesem Hotel, was weit weg ist. Und dazwischen, sag ich mal, gibt's eine Bowlingbahn, viele Restaurants, aber auch Souvenirshops. Da gibt's auch noch mal so eine Art Outlet, wo es dann nicht offizielle Patriots, also offiziell im Sinne von den Patriots, sondern diese Untermarken, die lizenzierten Sachen, die man kaufen kann. Das TB12 Therapy Center war ewig da. Mittlerweile ist es da nicht mehr, weil Brady halt nicht mehr da ist. Aber über Jahre war das auf jeden Fall noch so ein Pilgerpunkt, wo man seine Gear erwerben konnte an Spieltagen. Auf jeden Fall ist es da sehr kurzweilig. Und in dieser offiziellen Straße kann man schon seine Zeit verbringen, was mit dem eigentlichen Tailgating nichts zu tun hat. Was zusätzlich aber auf den Parkplätzen rundherum sehr stark und sehr großräumig stattfindet.
Also was ist deine Empfehlung? Wann sollte man, wir gehen mal vom 13 Uhr Spiel aus, Ortszeit, wann sollte man deiner Meinung nach da sein? Ab wann ist da überhaupt was los?
Das geht gleich früh los. Also ich glaube, 3 Stunden vorher öffnen die Parkplätze und dann sollte man auch da sein. Nun gibt es in Wrentham ein Outlet Center. Durch das Internet sind Outlet Center natürlich ein bisschen außer Mode gekommen, aber wir haben es früher immer gemacht, dass wir dann früh morgens noch nach Wrentham gefahren sind, ins Outlet Center da ein Stündchen, haben uns da alles angeguckt, dann ein bisschen mit Tailgate-Sachen auf dem Weg vom Liquor Store und beim lokalen Schlachter versorgt und so, dass wir dann die 3 Stunden vorher da waren. Damit wir dann gleich auf die Parkplätze rutschen. Und mein Tipp wäre von Tailgater 2000, nennen die sich. Die haben so einen großen Van, der ist auf dem Busparkplatz, der sehr nah übrigens an diesem kostenlosen Parkplatz liegt. Gibt's das auch schon ein bisschen älter, man sieht ja Tailgater 2000, ist jetzt keine teenie neue Generation-Geschichte, sondern die sind vielfach über 50, haben da aber ihren großen Van, wo sie einen riesen Barbecue machen. Und wenn man da ein bisschen Getränke mitbringt und vielleicht noch ein Stück Fleisch, was da auf den Grill geworfen werden kann, da gibt's da so einen Grillmaster, der haut da alles drauf und du nimmst dir alles, die laufen da rum mit Shrimps und sonst wie. Und eigentlich musst du immer mehr essen, als du willst, und es gibt genügend zu trinken. Und wenn du die da so ein bisschen kennst, also Mike Young, dem gehört der Bus, da trifft sich so vielfach die Fanszene, auch organisierte Fanszene, so als Anlaufpunkt. Ne? Also wir treffen uns einmal mit Kanadiern, die zu den Spielen runterkommen, die von ihrem Fanclub aus Nova Scotia runterkommen. Und das ist immer eine wilde Sache. Vor allem, weil man auch noch ein paar Sachen dabei haben kann. Die kann man dann im Bus lassen und nach dem Spiel da wieder hin. Da gibt's auf Fernsehern oder sonst was mit Satellitenschüssel, kann man vorher die Berichte noch ein bisschen gucken, wer da Lust zu hat. Ja, dann gibt's so eine örtliche Reiterstaffel, die immer da vorbeikommt. Das ist so, und sich ein Getränk abholt. Das ist so ein Happening an sich. Dann gibt's den Reverend, der ein Spieltagsgebet spricht, immer auf den Gegner bezogen. Wird auch in der Regel live bei Facebook übertragen. Wie gesagt, ihr merkt, das ist schon ein bisschen gestrig. Auf Insta sind sie nicht. Aber das ist eine lustige Truppe und die hat auch immer einen offenen Arm, um Fans willkommen zu heißen.
Also und es empfiehlt sich natürlich auch, sich zu outen, dass man extra aus Deutschland rübergekommen ist, weil dann ist die Gastfreundschaft der Amerikaner nochmal riesiger, oder?
Auf jeden Fall. Also das hilft, wenn man wenn die den Anfahrtsweg oder Anflugweg in dem Fall ja sehen, dann ist man die Show in Tüten. Vor allem, ja, ich sag mal, wie gesagt, so vor sind ja dann mittlerweile 13, 14 Jahre oder sonst was, wo ich das erste Mal da war. Da war das natürlich noch besonderer. Jetzt ist es schon etwas öfter, oft öfter am öftesten. Aber die sind immer noch, wenn du sagst, ich komme den langen Weg aus Deutschland, boah, wow, dann bieten die dir sofort ein Getränk an und ob du was vom Grill willst, auch so. Und es ist dann eher schwierig, den Weg zum Stadion zu finden, weil du immer wieder aufgehalten wirst und angesprochen wirst. Auch wenn, also wir haben uns natürlich dann immer irgendwelche Fanshirts gemacht, die uns auch so ein bisschen outen als Fans aus Deutschland und dann sprechen die einen aktiv an und sagen, Mensch, wo kommt ihr her? Das ist ja klasse und kommt doch mal ran. Wir so, nee, wir wollen jetzt aber rein, wir wollen noch ein bisschen was sehen. Nee, nee, kommt und trinkt doch noch mal einen mit. Wir haben hier so einen kleinen Likör, den punchen wir selber und trinkt doch davon mal einen. Und ja, je nachdem, wie viele Trinkerbells du in deiner Gruppe hast, bleibst du dann auch hängen und verpasst auch mal den Anfang, weil die dann da alle noch irgendwie unterwegs sind und auf den letzten Drücker erst reingehen. Aber wir versuchen eigentlich immer, und das wäre auch ein Tipp, dass man so eine Stunde vorher drin ist, das heißt, sich so Stunde 15 oder was vorher auf den Weg macht, damit man auch das Erlebnis im Stadion, wie die sich warm machen und sowas, das ist ja für uns, die da nur selten sind, immer nochmal ein Highlight. Wenn ich das jede Woche sehen kann, dann gehe ich natürlich erst 20 Minuten vorher rein, aber sonst empfehle ich das auch, da ist viel Show dabei und wenn dann...
Ja, rein ins Stadion gehen wir gleich. Frank, lass uns noch einmal beim Tailgating bleiben. Was ist denn noch typisch für Tailgating bei den Patriots? Vielleicht auch im Unterschied zu anderen Franchises. Also, was wird da in Massachusetts getrunken? Was kommt auf den Grill? Was läuft für Musik?
Uiuiui, jetzt muss ich überlegen. Also besonders, ich meine, für die Region ist natürlich so ein bisschen Lobster Roll. Also Hummerbrötchen, dann auch gerne warm. Von daher gibt's das an der einen oder anderen Ecke, dass die sich da wirklich ganze Hummer auf den Grill hauen und die dann verspeisen. Das wäre vielleicht, aber ansonsten ist das ja, ich sag mal, es gibt ja nur drei Bier und die sind landesweit. Ich könnte jetzt sagen, vielleicht noch Sam Adams als speziell für die Region. Aber ansonsten ist das ja alles so ein bisschen Abwaschwasser. Von daher trinken die dasselbe wie an allen anderen auch. Und ja, gegrillt wird. Und dann ist es tatsächlich vielleicht so ein bisschen das Lobster Roll. Cornhole wird, glaube ich, auch überall bei den Stadien gespielt. Das ist keine Besonderheit. Ich würde sagen, so richtig besonders.
Musik? Also ist das Rock'n'Roll da oben?
Eher in Richtung Rock, ne? Also Hard Rock, weniger Heavy Metal, aber so, ich sag mal vorsichtig, Bon Jovi plus X, ne? Ist so, würde ich sagen, die typische Musik.
Und hat man die Chance beim Tailgating vielleicht auch mal ein paar Ex-Stars zu treffen, sich Selfies abzuholen, Autogramme abzuholen oder sind da in Anführungszeichen nur Fans?
Nee, ich würde schon sagen, nur Fans. Also ich habe da noch nie einen Spieler getroffen. Es sind dann wirklich so eher die lokalen Berichterstattungsgrößen oder sowas, die man dann mal über den Parkplatz laufen sieht. Also heißt Nick Stevens, Fitzy heißt der, der läuft dann mal rum und der erwähnt einen dann auch mal irgendwie und wenn er dann in Sebastian Vollmer gerannt ist und noch vorher irgendwas gehabt hat. Aber das war's. Ich habe
wir sagen können, dass es so eine Bühne gibt oder so, wo dann, kennen wir ja auch, wo dann irgendwie nochmal Ex-Stars kommen und auch die Masse nochmal heiß macht.
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist vielleicht auch durch die erfolgreiche Zeit. Ich sag mal, da ist genügend Remi-Demi, dass man nicht zusätzlich irgendwie anheizen muss. Ich war mal in Cleveland zum kanadischen Thanksgiving. Da war dann nochmal besonders, weil besonders viele Kanadier dann runtergekommen sind. Solche Geschichten gibt's dann so in speziellen Spielen. Häufig gerade dann bei den Auswärtsspielen, dass dann am Abend vorher irgendeine Bar gemietet wird, wo dann die Fans sich treffen von der Auswärtsmannschaft und dass da dann als Highlight nochmal irgendwie ein Spieler auftaucht. Aber so am Stadion habe ich wirklich noch nie einen gesehen, gehört, dass da was organisiert wurde.
Ist denn bekannt, wo die aktuellen Stars ankommen? Also wir sehen ja immer auf Social Media diese Bilder aus dem Spielertunnel, wie sie irgendwie wieder besonders angezogen sind. Kann man sich da irgendwo hinstellen und einfach mal lauern, gucken, was die so auch für Autos fahren? Oder ist das alles im Geheimen in dem Stadion?
Da die Anlage sehr großflächig ist, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Stadion in, wo ist es denn besonders, Downtown, San Diego habe ich zum Beispiel gemerkt, wo es jetzt nicht mehr ist, weil sie nach L.A. umgezogen sind, aber das ist ja wirklich im Stadtkern selber, dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn du wirklich auf der grünen Wiese mit 14 verschiedenen kleinen Straßen, die dahin führen, hinkommen kannst. Auch das ist kein Happening, von dem ich weiß. Also ich habe noch nie jemanden da anfahren sehen. Es gibt ein Training Center nochmal hinter dem Stadion und ich meine, über die Zuwege kommen die und die sind weitläufig abgesperrt. Also muss ich wirklich sagen, entzieht sich meiner Kenntnis, dass man da irgendwie nochmal irgendwen treffen kann vorher. Die sieht man höchstens dann mit schwarzen Scheiben vorbeifahren.
Okay. Gut, Frank, komm, wir gehen rein. Du nimmst mich an die Hand.
Wie laut war es im Stadion?
Du hast es eben schon gesagt, deine Empfehlung ist, 75 bis spätestens 60 Minuten vorm Spiel reinzugehen. Frage vorher, wie hast du denn Karten besorgt? Also wie kommst du an Karten?
Ja, da ist es dann tatsächlich der Graumarkt und ausschließlich der Graumarkt, Ticketmaster, SeatGeek und Konsorten. Mittlerweile ist es ja sogar der offizielle Zweitvermarktweg. Das hat sich ja in den letzten 10, 12 Jahren erst entwickelt. Am Anfang war das ja noch so halb illegal, dort die Tickets zu kaufen, weil die Teams das natürlich bei sich behalten wollen. Wir haben mal so ein Early Sale mitgemacht. Da waren dann nach den Season-Ticket-Holdern und den Premium-Supportern oder sonst was noch 380 Tickets über. Und da gab es dann einen Tag, wo das für die Menschheit freigegeben war. Und darüber haben wir mal ein Thursday-Night-Game, aber dann auch alles Einzelsitze, ne, nicht vier nebeneinander oder sowas. Wir waren dann, glaube ich, zu fünft und ich glaube, zwei haben zusammengesessen und die anderen drei einzeln. Darüber haben wir mal fünf Tickets gekriegt und haben so eine Reise dahin gemacht zu einem Thursday Night Game. Ich weiß nur, dass das ein Shootout war gegen die Texans, 27-0, ich könnte das ja auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, da haben wir das erste und einzige Mal offiziell über die Patriots Tickets bekommen. Und ansonsten immer nur über den Zweitmarkt.
Was kostet das? Also was muss man für ein Ticket budgetieren?
Also es wird immer teurer. Am Anfang hat man für die obersten Ränge, ich sag mal für ein normales Saisonspiel, um die $100 haben ausgereicht. Das war auch in dieser Reise zu Super Bowl 49, da habe ich fürs reguläre Spiel, war ich gegen die Bills da im November. Da habe ich, glaube ich, $85 bezahlt. Da war mein Vorteil eben, dass ich alleine war, dass ich nur ein Einzelticket gesucht habe. Gegen die Ravens habe ich, glaube ich, schon im Divisional Round 220 bezahlt und fürs AFC Final dann um die 400.
Okay.
Die Zeiten sind aber vorbei. Ja. Also ich habe dann schon teilweise für ein Regular-Season-Spiel $170, $180 bezahlt. Ne? Also die Nachfrage ist gestiegen, die Tickets sind nicht mehr geworden und so geht natürlich der Preis nach oben. Und ich glaube, Ticketmaster, SeatGeek und wie sie heißen, haben auch die Gebühren dementsprechend nochmal ein bisschen angepasst. Das ist eine teurere Geschichte, um über diesen Zweitmarkt, Graumarkt seine Tickets zu holen. Nun hilft natürlich, sportliche Schwäche. Da sinkt die Nachfrage, aber dafür war es, glaube ich, noch nicht lange genug. Sie sind einfach nur, 2 Jahre zurückgegangen. Vielleicht kriegst du heute für 150 oder so für ein Regular-Season-Spiel.
Das sagen wir immer in diesem Podcast. Jetzt passt es ganz gut. Das ist wichtig. Natürlich ist das mit immensen Kosten verbunden, rüber zu fliegen, Flüge, Übernachtung, Tickets für Spiel, Frank hat's gesagt, wird auch immer teurer. Also das ist wahrscheinlich schon eine Sache, da muss man ein bisschen länger für sparen, aber es ist halt so eine Once-in-a-Lifetime-Experience wahrscheinlich. Und wenn ihr dann schon mal drüben seid, dann solltet ihr wahrscheinlich auch nicht an einem guten Ticket sparen. Was ist da deine Empfehlung, Frank? Also nimm uns mal einleitend mit, wie ist das Stadion so aufgebaut und wo sind deiner Meinung nach die besten Plätze, um das Spiel zu verfolgen? Und ich vermute mal, du lässt jetzt per se die VIP-Plätze raus, also die ganz normalen Plätze. Gibt es da einen speziellen Block, wo du immer sitzt, weil man da besonders gut gucken kann oder auch mittendrin ist?
Nee, also ich versuche immer auf der Heimseite zu sein. Also man sieht bei den Ticketkäufen, wo die Patriots-Bank ist und wo die Auswärtsbank ist. Ich gucke immer auf der Heimseite, weil irgendwie vom Erlebnis her finde ich es schöner, hinter der Mannschaft, hinter dem Team zu sein. Da sieht man aber, die Auswärtsseite ist in der Regel, im Schnitt $5 bis $15 günstiger. Das heißt, wer nochmal sparen will, geht auf die Seite. Dann gibt es natürlich, also ich habe schon fast überall gesessen, ne? Wie immer beim Football, je näher ich an die 50-Yard-Linie, an die Mittellinie komme, desto teurer ist es. Von daher habe ich auch schon Höhe Endzone gesessen, was natürlich cool ist, wenn auf deiner Seite was passiert und vielleicht auch noch in deiner Ecke, dass es dann dort passiert, dann ist man sehr nah dran. Aber ansonsten im Gillette sieht man überall sehr gut. Von daher kann man, also es gibt Unterrang, Mittelrang und Oberrang und die Preise, die ich genannt habe mit diesen $100, sonst wie, ist in der Regel Oberrang. Ne? Und da ist es, je weiter man außen ist, desto günstiger ist es. Aber habe ich auch schon viele Spiele gesehen. Ne? Manchmal ist es dann irgendwie, dass es einen Schnapper gibt und auf einmal an einer 40-Yard-Linie zum gleichen Preis gibt oder nur einen kleinen Aufpreis, dann haben wir auch schon da gesessen. Aber eigentlich geht es nur darum, dabei zu sein.
Ich habe Höhenangst. Wie ist das, wenn man ganz oben sitzt? Ist das sehr steil, das Stadion, wie so viele amerikanische Stadien?
Also es ist nicht steil, aber wir haben auch 2 Leute mit Höhenangst dabei gehabt. Du musst so eine Rampe außen hochgehen und die ist je nach Wind oder sonst was, wackelt die auch noch ein bisschen. Und da habe ich gemerkt, dass eine leichte Leichenblässe eintrat, so wenn es vom Mittelrang zum Oberrang ging. Wenn man dann auf seinem Platz sitzt, geht es, habe ich mir sagen lassen. Aber die haben halt weder was getrunken, also damit sie nicht los müssen, was zu trinken holen. Und in der Folge es auch nicht wieder wegbringen und haben dann eisern das Spiel geguckt und sind dann wieder runter. Für solche Fälle, es soll wohl einen Fahrstuhl auch geben, wenn man eben dort besonders stark betroffen ist. Der Weg hoch oder runter ist das Schlimmste daran. Als Nicht-Betroffener fanden wir es sehr lustig und haben noch gehüpft und gewackelt. Aber wie das so ist unter Jungs, man schafft das, man überlebt das. Aber es ist eine Sache auf jeden Fall. Von daher dann vielleicht doch eher Mittelrang oder Unterrang anstatt Oberrang.
Und wie ist das mit der Witterung? Also es regnet da ja auch gern mal. Es ist nicht überdacht, ne? Also man ist da der Witterung ausgeliefert?
100%.
Okay.
Also gibt komplett, also entweder wenn es noch September ist oder auch Anfang Oktober, dann auf jeden Fall Sonnencreme. ist die klare Empfehlung. Und ansonsten ist man dem Wetter, wie gesagt, voll ausgesetzt. Ich habe auch schon, ich glaube, gegen die Colts war es, dabei, ich will nicht übertreiben, wahrscheinlich wird es jedes Mal kälter, wenn ich die Geschichte erzähle, aber ich glaube, minus 13 hat es schon gehabt. Ich habe dann bei Walmart so billige Regenkleidung irgendwie, so ein Ganzkörper-Regending, wo ich dann so ein Unterziehteil hatte, dass ich eben, also erstmal warm war und dann auch trocken geblieben bin in so einem Regenanzug. Das war nicht gut. Ich war trotzdem hinterher 10 Tage schwerst krank nach dem Spiel. Aber das gehört dann auch irgendwie dazu. Es war auch die Zeit.
Das Aufwärmen hattest du schon angesprochen. Ist natürlich auch interessant, wenn man es noch nicht so gesehen hat. Ist ja sehr viel los da auf dem Spielfeld. Wie ist das sonst vorm Kickoff? Gibt es da noch was Besonderes bei den Patriots? So Stichwort, keine Ahnung, der Tomahawk-Chop vergleichbar zum Beispiel bei den Chiefs oder so. Also gibt's da so Rituale im Gillette Stadium?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber auch das ist wieder, glaube ich, dem Erfolg geschuldet, ne? Dass die Leute generell in Strömen gekommen sind und man sich da nicht besonders viel Mühe geben musste, um mit irgendwelchen Ritualen das Ganze hinzukriegen. Also der Einlauf der Spieler ist natürlich nochmal, ist natürlich jetzt auch Vergangenheit, nicht für zukünftige, die einlaufen. Also es gibt ja dann Tom Brady, der zu Public Service Announcement dann eingelaufen ist und einmal komplett übers Feld gerannt ist. Jules, also Julian Edelman, kurz hinterher, der dann immer völlig geflippt ist und bis in die Nosebleed-Section gerannt ist und da die Fans nochmal angefeuert hat. Aber es waren wirklich einzelne Spieler, die das gelebt haben und die Leute gehypt haben. Es ist, wenn die einzelnen Units so von der Seite kommen, irgendwie aus ihren Umkleiden, ich muss es wirklich sagen, da ist nichts Besonderes, würde ich schönreden. Der Einlauf selber natürlich mit Crazy Train, da wird dann halt auf der Videoleinwand schon so ein bisschen gezeigt, wie sie in der Kabine sind, aber auch das ist jetzt nichts Besonderes, was die Patriots einzig haben. Das gibt's ja aus anderen auch, dass da so ein bisschen dieser Hype kommt dann vor dem Einlauf.
Und in dem Stadion ist es wahrscheinlich auch so wie in gefühlt allen Stadien Amerikas, du darfst nichts großartig mit ins Stadion nehmen, ne? Also am besten nur Zeug am Körper haben.
Genau, und selbst dann wird's eng, ne? Also es gibt diese Clear Bag Policy von der NFL, dass du da diese offiziellen durchsichtigen Plastikdinger hast, wo da dein Portemonnaie oder so einen Schlüssel reintun kannst, so wenig wie möglich mitnehmen. Und da kommt es immer drauf an wen man gerät. Ich habe schon mal hier, es gibt so wie so eine Art Bauchtasche hier, so ein Handwärmer für Quarterbacks, wo man links und rechts so ein Muff oder wie das heißt. Den habe ich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre lang immer mitgehabt, wenn es später wurde. Da war auch mein Portemonnaie drin, so als Tasche auch. Und das eine Jahr, nee, dürfen sie nicht mit reinnehmen. Ich sage, Tom Brady hat das da auch um. Ja, der ist auch auf dem Feld und nicht auf dem Dings. Ich sag, was willst du jetzt von mir? Was soll ich da reintun? Nein, ist zu groß. Und so ein Ding kostet auch, $60 oder sowas, ne? Dann musste ich das da wirklich im Müll werfen. War ich das Ding los. Wo ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich sag, das ist doch nicht frisch gekauft. Du siehst doch, dass das hier Jahre alt ist. Nee, das darf man nicht. Ich sag, hier, sieh mal zu, dass du deinen Supervisor holst. Nö, muss ich nicht. Ich kann das entscheiden. Weg oder geh. Ich sag, ja gut, dann muss es jetzt weg.
Ja, krass. Okay.
Da hast du auch keine Lust, dann nochmal 20 Minuten zurückzulaufen, nachdem du dann nochmal eine Viertelstunde angestanden hast. Obwohl man das sagen muss, der Einlass ist wirklich flüssig, ne? Also es gibt ganz viele Eingänge, anders als zum Beispiel bei den Deutschlandspielen, wo man dann eine Stunde oder was in so einer Traube war, bevor man da irgendwie reinkam, ist das super flüssig, dass man wirklich auch zu dieser Hauptstoßzeit so ab einer Stunde vorher wirklich sehr flüssig reinkommt. Das überrascht mich jedes Jahr wieder, aber vielleicht auch, weil sie so rigoros mit einem umgehen dann im Zweifel.
Gibt's genug Getränkestationen, Essensstationen? Wird da irgendwie was Besonderes verspeist, was man unbedingt, wenn man schon mal da ist, dann auch sich bestellen sollte?
Ich muss dich immer enttäuschen hier. Ich hoffe, in den anderen Sendungen haben die da nicht gesagt, ja, da gab
du
es...
Du enttäuscht mich nicht, Frank. Ich will es nur abfragen. Ne?
Ja, also, alles gut.
Wenn man da ist, kann ja sein, dass du sagst, dann müsst ihr euch unbedingt das kaufen, weil das gehört dazu. Wir hatten es bei den Cowboys, da gab es halt so ein großes Tequila... Ding, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das heißt.
Okay, ist das was zu essen oder dem Tequila als Shot?
Als Shot, aber okay. Riesig. Also das.
Sehr gut.
Philipp war da und er meinte, das muss man sich halt einmal bestellen. Hätte ja okay. sein können.
Everything's sowas bigger in Texas. Von daher, da sind eher die bodenständigen Neuengländer, die immer bescheiden. Nein, okay. Also es gibt den Standard, ganz normal. Also Burger, Hot Dogs. Also irgendwelche Chicken Moppets da, die nehme ich meistens mit Pommes. Dann hast du da so ein Dings, so ein Pizza Slice. Also ich sag mal, du kriegst die ganzen Standardsachen. Da sehe ich keinen Unterschied, ob ich jetzt zum Eishockey, zum Basketball, zum Football oder zum Baseball gehe. Obwohl Baseball ist vielleicht noch ein bisschen anders. Also das ist alles das Gleiche. Es gibt Souvenir Cups, die sind in der Regel ein bisschen teurer. Das ist dann so ein 1 Liter Moped und da hast du häufig sogar Free Refill drauf. Ne? Also kannst du dir dann nicht nur 1 Liter Cola, sondern gleich 3 Liter Cola übers Spiel reinpfeifen, wenn du die Kalorienzufuhr noch nicht ganz durch hast. Das funktioniert natürlich nur bei Sodas. Lustigerweise ist es immer, mit Wasser geht das nicht. Ich habe gesagt, ich hätte gerne mal so ein Ding mit Wasser. Nee, du musst das mit Cola, Fanta, Sprite oder was ich was da kaufen. Also das ist schon immer sehr kalorienintensiv.
Wie laut ist es im Stadion?
Boah, schon sehr laut. Also sportlicher Erfolg hilft dann natürlich auch immer in solchen Aktionen oder eben, wenn es besondere Spiele sind. Ne? Ich habe ja vorhin schon mal das Spiel gegen die Ravens erwähnt. Da lagen wir 2-mal mit 2 Touchdowns zurück. Also 14-0 sehr schnell im ersten Viertel und zur Halbzeit dann den Ausgleich. Und zum Start der zweiten Hälfte war es dann, glaube ich, wo wir wieder mit 2 Touchdowns zurücklagen und dann den Ausgleich und dann eben noch den Sieg dementsprechend. Und wenn es dann wirklich um was geht, ne, dann ist das natürlich absolut elektrisierend. Ne? Dann drehen die Leute durch. Also du musst ja irgendwie einfach immer nur Lärm machen, wenn die gegnerische Offense da ist. Und dann klopfst du dir halt die Hand mehr oder weniger an der Lehne des Vordermanns wund. Da habe ich schon mal einen schweren Bluterguss gehabt am nächsten Tag, weil du halt dann einfach nur schreist und brüllst. Und wenn alles um dich herum das Ganze machst, ist das natürlich so eine Erfahrung. Da bist du dann wirklich, also 12. Mann oder Frau, weil du natürlich aktiv mitarbeitest, dass der Gegner nicht sein Spiel abspulen kann. Ich glaube, das ist die absolute Besonderheit von dem Spiel, dass du als Fan einen mikrominimalen Anteil hast tatsächlich, wie es auf dem Feld vorwärts gehen kann. Und das reißt sich in solchen Spielen, wo es dann natürlich um alles geht. Und da ist auch da wieder Football ganz besonders, weil es eben so wenige Spiele gibt und nicht Best of 7 oder sonst was, sondern immer Sieg oder Saisonende, sind das besonders wilde Spiele. Also wer die Chance hat, gerade ein Heimspiel in den Playoffs zu besuchen, der sollte das auf jeden Fall machen. Das ist nochmal ein anderes Level. Ne, in einem normalen Spiel, wenn es gut läuft, auch super geil, aber das plätschert dann auch schon mal und wenn es dann früh der Sieg klar ist, dann gehen die Leute nach Hause. Aber ansonsten gibt's ja immer diese, weiß ich was, Lautsprecher-O-Meter oder wie das Ding dann heißt und jetzt lauter und am allerlautesten. Aber so auf Zuruf finde ich das immer nicht so sexy. Aber wenn dann so richtig mit dabei bist und drumherum dann alles tobt und bebt, dann ist es schon sehr cool.
Gut, Frank, das Spiel ist vorbei. Die Patriots haben gewonnen. Unser Parkplatz, auf dem man erst 2 Stunden nach Ende des Spiels kommt, hat jetzt geöffnet und wir fahren jetzt nach Boston.
Wie faszinierend ist die Stadt?
Was muss man denn über diese Metropole wissen, deiner Meinung nach? Boston, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, hat aber schon gefühlt, also 1 Million Einwohner, oder? Ist eine Millionenstadt, oder?
Ja, nicht ganz. Also Boston selber, ich vergleiche es immer, deswegen mag ich es vielleicht auch so sehr. Also Hannover hat ja so 510.000, 520.000 Einwohner und so ist es mit Boston auch. Und jetzt kannst du natürlich, also die Stadt selber, und dann, wenn du dann natürlich die Greater Area nimmst, dann ist es natürlich schon in die Richtung Millionen. Aber es hat einen sehr kleinen Stadtkern. Das vielleicht vorweg. Aber ansonsten ist es natürlich, ja, die Wiege mehr oder weniger der amerikanischen Freiheit, der Demokratie. Selbst wenn die Freedom Bell oder was ist da jetzt in Philadelphia geläutet wurde, Boston Tea Party, solche Sachen, das ist ja wirklich ein alter historischer Stadtkern, wo man auf jeden Fall viel erleben kann. Und
ich war mal da, also ich finde, korrigiere mich gern, es ist sehr europäisch tatsächlich, ja, also ja. Ist ja auch kein Wunder, ist ja irgendwie gefühlt so die am dichtest gelegenste US-Stadt an Europa. Und es ist vor allem ja auch wirklich eine Stadt, die Sport lebt, ne? Also wir waren damals im altehrwürdigen Fenway Park, haben uns die Red Sox angeguckt. Baseball ist nicht meine Sportart, aber war irgendwie eine Erfahrung. Du hast da Eishockey, du hast Basketball. Also das ist eine sportverrückte, Europa-ähnelnde Stadt.
Auf jeden Fall. Also wenn das was Gutes ist, dass es eine Europa-ähnelnde Stadt ist, ich würde es mal sagen, eher britisch geprägt, ohne dass es zu konservativ ist. Ich finde, also dieses, wann wir trinken die Tee, 4 oder 5 Uhr, ist auch egal, ne? Also diese Rituale, dieses Steife, das ist da nicht. Es ist die amerikanische Lockerheit mit aber diesem Ursprung. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall hat das eine besondere Ausstrahlung. Und dann ist es ja nicht nur Boston selber, das ist ja die Besonderheit bei den New England Patriots, dass es nicht mal nur einen Staat, sondern eine ganze Staatenregion aus Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut und Rhode Island präsentiert. Das heißt, du hast da ja eine riesen Region, ein riesen Einzugsgebiet und somit auch, wenn man es will, ein riesen Möglichkeiten, um Urlaub zu machen, um Erlebnisse zu haben. Ne? Also zum Beispiel, wir haben ein Jahr, da waren wir sehr früh, Anfang September, da haben wir auf Cape Cod gewohnt. Ne? Also da fährst du halt runter. Cape Cod sind die Hamptons von Boston, mehr oder weniger. Also wer schon mal in den Hamptons war, vergesst es. Cape Cod ist der real shit. Und dann auch mit den Nachbarinseln Nantucket, die zur Hälfte Bill Belichick gehört. Also ein sehr elitärer Kreis. Und gerade auch im Hochsommer, also ich war zum Beispiel auch mal zum Training Camp da. Mit den Preseason-Spielen, die übrigens dann nur $25 oder $30 kosten und dann die Tickets da sind. Und du kannst halt sehr nah bei den Spielern sein. Auch eine Reiseempfehlung, wer sich das mal angucken will und das mit einem Sommerurlaub verknüpfen will, da ist wahrscheinlich auf Cape Cod wohnen etwas schwieriger, weil das natürlich dann sehr elitär ist, sehr teuer ist. Aber auch da gibt es immer mal wieder Ecken. Also wir sind dann von Cape Cod von unten gekommen zum Stadion, ist dann auch eine Dreiviertelstunde Anreise oder so und haben halt mehr oder weniger Insel-Strandurlaub gemacht dazu. Mhm. Ne? Also von daher, ich glaube mal, die Vielfältigkeit der Region ist das Besondere. Wenn du dann bis Maine, Vermont oder so hochfährst an die kanadische Grenze und dann schon jedes Essen mit Ahornsirup überschüttest, ist nochmal eine ganz andere Sache, als wenn du dann küstennah, wie gesagt, Cape Cod unten die Ecke, da bist und dann eher Lobster Roll hast. Dann hast du natürlich, ich sag mal, so wie die amerikanische Top-Bildung mit den Universitäten, also Harvard, Yale, Princeton, MIT, also Massachusetts Institute for Technology ist es, glaube ich. Alleine da kannst du, wenn du die Unis besuchst, eine Woche verbringen. Ne? Ich war schon mal bei der Brown University, die ist da unten auch. Und das sind ja so diese alteingesessenen, elitären Colleges, die jetzt nicht sportmäßig kommen, sondern eher bildungstechnisch.
Und ja, und ich glaube, da ist Football damals auch entstanden in der Region. Da wurde American Football vom Rugby so ein bisschen abgewandelt und ist dann zu einer eigenen Sportart geworden. Das sind die Colleges da oben gewesen, meine ich, oder?
Ich lasse das mal so im Raum stehen. Also ich weiß nur, also Hall of Fame ist ja dann Canton, Ohio oben. dass da so ein bisschen auch die Wiege des Footballs steht. Übrigens auch super, wenn man bei den Cleveland Browns zum Beispiel zu Besuch ist, dass man da mit Canton, Ohio nochmal schnell das Ganze verbindet und sich das anguckt, vielleicht sogar zum Hall of Fame Game, was dann ja in der Preseason noch ist, um wieder einen Reisetipp rauszuholen. Also die ganze Ecke ist so voller Möglichkeiten, dass es, ich glaube, 2 Stunden einen anderen Reiseblock füllen würde, um nur die eigenen Erlebnisse zu schildern.
Also hau mal einen in Downtown Boston raus. Was sollte man, wenn man, keine Ahnung, einen halben Tag irgendwie noch zur freien Verfügung in Boston hat, wo sollte man da hinlatschen?
Da möchte ich eine Duckboat-Tour machen. Also Duckboats sind diese Amphibiendinger, die sowohl an Land fahren als auch auf dem Wasser schwimmen. Man sieht es bei den Champion Parades in Boston, ist immer eine Duckboat-Tour. Und das ist für mich auf jeden Fall nochmal was ganz Spezielles. Gerade auch für Lauffaule, da wird man nochmal mit dem Duckboat rumgefahren und kann sich das Ganze angucken. Und die Besonderheit von diesen Duckboats würde sich auf jeden Fall lohnen. Sonst diesen Freedom Trail kann man laufen, Downtown, und ansonsten hast du schon gesagt, andere Sportereignisse. Also es ist ja fast egal, welche Jahreszeit du hin. Wenn du ganz früh bist, hast du noch Baseball, und da ist halt ja so viel Tradition drin, dass selbst wenn man für den Sport wenig über hat, Fenway's Green Monster ist das älteste Stadion der Liga und ist so historisch ja durchzogen, dass das einfach cool ist, die Atmosphäre aufzusaugen und auch diese ganz andere Sportatmosphäre, die Baseball mit sich bringt. Das kann man machen. Und ansonsten geht dann ja schon NBA und NHL los, also Preseason-Spiele ab Anfang Oktober oder so. Und dann die Regular Season ab Anfang November. Und wenn man da nochmal in TD Garden geht, ist das auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also um das Sportliche zu machen. Mhm. Ansonsten hast du die Hafenviertel, die teilweise wirklich noch, also alteingesessene italienische Restaurants haben, die dann wirklich
halt,
noch...
Stopp, Frank. Das wollte ich nämlich sagen. Ich habe Hunger. Warte.
Wie schmeckt dir das Essen?
So, wir sind bei Restaurants. Lass uns was essen gehen. Was ist da deine Empfehlung? Absolut das Hafenviertel unten. Wobei ich muss sagen, Hummer ist nicht so meins.
Ja, da muss man auch gucken. Also wenn du dann eine Lobster Roll bestellst, habe ich auch schon mal im wann war es denn? Im November. Und dann habe ich tatsächlich so, das wollte ich jetzt, so eine schöne Lobster Roll. Die ist in der Regel kalt. Das wusste ich vorher auch nicht. Ne? Also es gibt Hot Lobster Rolls und die normale. Und dann habe ich da so richtig schön reingebissen und dachte so, ah, jetzt lecker, zum Aufwärmen. Und dann, das ist ja eiskalt. Ich sage, entschuldige, Herr Ober, da ist was schiefgelaufen. Meine Lobster Roll ist nicht warm. Und der hat mich natürlich angeguckt wie ein Auto. Das war nicht so, also ich würde sagen, die Restaurant-Empfehlung oder sowas habe ich nicht. Wer in der Region ist, ne, America Runs on Dunkin', muss ich jetzt wieder unbezahlte Werbung machen. Und das ist in der Region Boston, wird es, glaube ich, gelebt wie in keiner anderen Stadt. Und man darf es nicht mit Dunkin' Donuts hier in Deutschland vergleichen, wo man einfach nur die süßen Kullern da kriegt, sondern die normale Frühstücksroutine findet halt bei Dunkin' statt. Ne? Also du kriegst dann da richtige Sandwiches mit Ham and Eggs und sowas. Also warm, die Frühstück. Also auch ohne Lobster. Ja. Das haben wir eigentlich geliebt und gemacht. Das ist natürlich, Amerika ist so ein bisschen Franchise und Fast Food auch. Da haben wir dann unsere Favoriten, sage ich mal, wo es immer hingeht. Also an Spieltagen, wenn es ein spätes ist, gehen wir mittags immer zum gleichen Applebee's. Einfach nur, weil die, ich sag mal, Kult-Werbespots irgendwie gemacht haben in der Zeit. Eating good in the neighborhood, glaube ich, heißt es. Und die sind nichts Besonderes oder so, ne? Aber das ist so wie Chilis oder sonst wie. Aber immer zu einem guten Preis und immer der gleiche Standard, so wie es bei Fast Food halt ist. Oder Fast Food Plus, ne? Also Fast Food verbinden wir ja eher so die billigen Burgerläden hier, Burger King und McDonald's oder sowas. Das ist ja nicht zu empfehlen, weil ich sag mal, die Fleischkontrolle da noch weniger aktiv ist als bei uns, wenn die alten Kühe in eine Wurst fallen. Aber so diese gehobenen Fastfood-Ketten, das ist so ein bisschen das Coolste, würde ich sagen.
Und Getränke, also weil du sagtest Tea Time, also wird da auch besonders viel Tee tatsächlich noch getrunken?
Nee, überhaupt nicht. Also
wenn dann ist auch überrascht, aber die Frage liegt auf der Hand, Frank.
Ja. Also es gibt da jetzt auch kein Teehaus oder sowas, wo man das macht. Vielleicht, wenn man da irgendwie so eine Oldschool-Tour bucht, dann wird einem eine Tasse Tee vielleicht auch dazu angeboten. Aber ansonsten, also ich habe da außer Eistee mit Energy-Geschmack oder sowas, so ein Monster Punch oder sowas. Es ist halt alles groß und extrem und aber einen echten Tee habe ich da noch nicht gesehen.
Gut, also allein die Stadt Boston ist schon eine Reise wert. Man kann unheimlich viel dort erleben. Verbindet das mit einem Patriots-Spiel. Frank, du hast schon immer wieder hier im Laufe unseres Gesprächs coole, wertvolle Tipps rausgehauen. Aber vielleicht hast du dir ja auch noch ein paar aufgespart.
Die besten, besten Tipps. Wie lauten die besten Tipps?
Was möchtest du rund um die Reise in den Nordosten der USA noch loswerden? Gibt es da noch weitere Tipps, die du hättest?
Man kann rein zum Spielbesuch das Ganze machen, dann ist es natürlich ein Happening an sich. Aber ich würde es immer mit ein paar Nächten drumherum buchen. Und ich bin ein großer Freund der außerhalb von Boston. Das heißt, die Greater Area, du bist halt in Rhode Island schnell, du bist, wie gesagt, an Cape Cod schnell, du musst auch gar nicht auf die Insel raus. Die ganze Küstenregion hat so ein besonderes Flair, finde ich, wo man auch, ich sag mal, Ruhe und Natur findet. Und da sind die Preise auch etwas lockerer, ne? Also ich sag mal, Boston aufgrund seiner geringen Größe hat nur eine bestimmte Kapazität an Hotelbetten. Also es ist häufig schwierig, eine Nacht unter, was soll ich raushauen, $150, $180 oder sowas zu finden, ne? New York ist häufig schon teuer. Aber ich würde sagen, Boston ist nochmal mehr pricey. Und da muss man dann auch immer gucken, wo so ein bisschen eine Lücke ist. Und da sage ich immer, da man sowieso einen Mietwagen braucht, für die ganze Region, um das zu entdecken und das auch mit dem Spiel zu verbinden, ist es auch nicht schlimm, wenn man in die Vororte etwas weiter rausgeht oder direkt, wie gesagt, was anderes macht, ne? Wie gesagt, an die Küste fährt und dann eben Tagesausflug oder ähnliches nach Boston rein. Da würde ich wieder an einem äußeren Parkplatz den Wagen stehen lassen und dann mit Public Transportation rein. Das ist sehr, sehr gut ausgebaut in Boston Downtown selber. Da braucht man kein Auto, sollte man auch nicht, denn das kommt noch erschreckend hinzu. So eine Nacht Auto abstellen in Boston kann auch mal zwischen $70 and $100 kosten. Krass. Ne, das kommt immer noch oben drauf. Das war beim ersten Mal, also zum Beispiel ein sehr altes und ehrwürdiges Hotel, Omni Parker Hotel, wirklich Downtown Boston, eines der geschichtsträchtigsten überhaupt, haben wir uns eingebucht. Das war auch gar nicht so teuer. Also im Vergleich zu den anderen hast du halt auch $220 die Nacht bezahlt, anstatt die günstigsten 180 oder so zu der Zeit. Aber dann sagt sie, ja, und haben Sie ein Auto? Ja, das kostet dann halt $140 die Nacht, ne? Wenn man das da im Park lässt. Wir fahren erstmal nochmal los. Und dann klapperst du halt eine Stunde lang drumherum, irgendwie so Hinterhof, Schrottparkplätze ab und findest dann irgendeinen, wo das dann für $75 stehen darf. für einen Tag. Aber auch nicht für 24 Stunden, sondern wenn du wieder runterfährst und wieder rauf willst, dann musst du wieder das Geld bezahlen. Die machen da richtig, richtig Geld mit. Und von daher, das ist vielleicht was, also in Boston Downtown, wer das Erlebnis haben will, kein Auto. Das wäre vielleicht ein wirklicher Insider-Tipp. Und alles drumherum muss mit Auto.
Super, Frank. Ich setze jetzt einfach mal voraus, so schätze ich dich nämlich ein, wenn jetzt hier Menschen zugehört haben und vielleicht weiterführende Fragen haben oder noch mehr Tipps brauchen, dann kann man dich beziehungsweise die Trash Talk Patriots Podcast Crew auch nochmal separat anschreiben über Social Media zum Beispiel, und dann bist du bestimmt dafür bereit, irgendwie auch zu antworten, oder?
Sehr, sehr gerne. Also immer, ich habe schon ganz vielen dann irgendwelche Tipps gegeben und irgendwelche Unterkünfte empfohlen oder auch gesagt, naja, da würde ich nicht unbedingt, also North End ist immer so eine Geschichte, wo man nicht unbedingt da unten hin will oder sollte, aber kann man auch machen, aber da sollte man dann doch wieder ein Auto haben und dann aber auch ein Park, naja, egal. Wer Detailwissen braucht und für irgendeine Ecke, und wenn es nur ist, kann man das machen und darüber buchen, dann stehe ich sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Cool, danke für das Angebot. Frank, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast von deinen Erfahrungen aus den letzten Jahren, man muss ja schon sagen, anderthalb Jahrzehnten zu berichten, dass du viele wertvolle Tipps hier hinterlassen hast, und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, und ich bin noch heißer wieder irgendwie drauf, tatsächlich die NFL live in Amerika zu erleben. Danke dir sehr herzlich. Hört rein bei den Trash Talk Patriots Podcast Dealer, beim Podcast Dealer eures Vertrauens wöchentlich, richtig? Auch in der Offseason.
Auf jeden Fall. Mindestens einmal die Woche in der Offseason und sonst auch gerne öfter. Cool. Für mich war es auch ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal, in welchem Format auch immer.
Klasse. Frank, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.